zum Grillabend zugesagt und im nächsten Moment feststellen, dass man eigentlich gar keine Lust hat, hinzugehen. In die Küche laufen und vergessen, was man dort wollte. Den Laptop aufklappen, um etwas zu erledigen und plötzlich mit dem Handy in der Hand bei einem völlig anderen Thema landen. Chaos im Kopf, Sprunghaftigkeit, Vergesslichkeit, Situationen, die die meisten von uns kennen. Doch manchmal steckt mehr dahinter. Denn genau solche Verhaltensweisen können auch Hinweise auf ADHS sein. ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung und ADS, wie die vorwiegend unaufmerksame Form häufig noch genannt wird, sind längst keine Randthemen mehr. Das öffentliche Interesse wächst, ebenso die Zahl der Diagnosen. Doch was genau verbirgt sich hinter dem Begriff? Wie zeigen sich die unterschiedlichen Gesichter von ADHS im Alltag? Wie wird die Störung diagnostiziert? Und was hilft Betroffenen im Umgang damit? Und damit herzlich willkommen im Psychoversum, dem Podcast der Psychiatrie Baselland. Ich bin Nadja Nann, Podcast-Host vom Psychoversum und moderiere durchs Gespräch. In der Folge beschäftigen wir uns mit Themen der psychischen Gesundheit, sprechen mit ExpertInnen der PBL und versuchen, die Fragen zu klären, die uns alle bewegen. Auch wenn wir mit Fachpersonen sprechen, richtet sich dieser Podcast an alle, die mehr über psychische Gesundheit erfahren möchten. Ganz ohne Vorkenntnisse. Als Expertin ist heute Daniela Heimberg anwesend. Daniela, schön, dass du heute hier bist. Möchtest du dich selbst einmal kurz vorstellen?
Ja, ich bin seit Jahren Psychologin in der Psychiatrie Basel-Land und habe vor langer Zeit schon mit Kollegen die ADHS-Spezialsprechstunde aufgebaut und immer wieder weiterentwickelt. Nebendran arbeite ich therapeutisch und in vielen anderen Bereichen.
Bevor wir tiefer ins Thema eintauchen, sollten wir zuerst einen Begriff klären. Im Alltag sprechen die Menschen von ADHS. Manchmal hört man aber auch noch die Bezeichnung ADS. Und genau deshalb verwenden wir in dieser Folge meist den Begriff ADHS. Das H in der Klammer hört man beim Sprechen zwar nicht, es macht aber einen wichtigen Unterschied. Daniela, vielleicht fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Was genau ist ADHS eigentlich und worin unterscheidet es sich von ADS?
Es gibt drei wichtige Kernsymptome von ADHS, H in Klammern. Das ist die Unaufmerksamkeit, die Hyperaktivität und Impulsivität. Wenn Unaufmerksamkeit im Vordergrund steht, sprechen wir vom ADS. Kommen dann Hyperaktivität, Impulsivität dazu, sprechen wir vom ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivität, Störung oder Syndrom.
Wie häufig kommt ADHS denn tatsächlich vor?
Das kommt auf die Studien drauf an, je nachdem 2-5% der Bevölkerung haben eine ADHS.
Und man hört ja jetzt immer mehr von ADHS, das war in den letzten Jahren noch nicht der Fall. Wie schätzt du das ein? Woran könnte das liegen, dass es heute viel präsenter ist als noch vor einigen Jahren?
Also ich denke, die Sensibilität dafür ist größer geworden. Die Diagnosekriterien sind noch breiter geworden. Sicher spielt eine Rolle die Präsenz in den sozialen Medien. Man spricht viel darüber und Forschungsbemühungen sind auch zahlreicher geworden. Und schließlich denke ich, dass Gott sei Dank mehr Menschen sich melden in psychiatrischen Gesundheitsorganisationen und deshalb das Ganze auch häufiger diagnostiziert wird.
Wie schätzt du das bei ADS ein? Wie verhält sich das dort?
ADS ist einfach ein bisschen die äußerlich gesehen ruhigere Form und deshalb wird es öfter auch später entdeckt. Also man weiß ja, dass im Kindesalter werden mehr Buben mit ADHS diagnostiziert als Mädchen. Man geht davon aus, früher hat man gesagt, Mädchen haben eher ein ADS, Buben eher ein ADHS. Vielleicht ist es einfach auch so, dass Mädchen gemäß sozialen Normen sich anders verhalten und dann halt später diagnostiziert werden, weil sie nicht auffallen, nicht stören in der Schule. Im Erwachsenenalter ist es eigentlich gleich verteilt, Männer und Frauen gleich häufig.
Du hast jetzt gerade schon das Kinder- und Jugendalter angesprochen. Lange Zeit galt ADHS vor allem als Kinder- und Jugendthema. Heute weiß man aber, dass viele Betroffene die Symptome auch im Erwachsenenalter erleben. Und manchmal erhalten Betroffene ihre Diagnose sogar erst mit 30, 40 oder noch später. Vielleicht beginnen wir mit einer Frage, die sich viele Menschen stellen. Entsteht ADHS eigentlich erst im Erwachsenenalter oder war es schon immer da? Und wird es einfach manchmal erst später erkannt?
Letzteres, ADHS war immer schon da. Es wird oft einfach später erkannt, weil es sich hinter anderen Schwierigkeiten versteckt. Also ADHS ist eine Entwicklungsstörung. Es wird auch oft über diese sogenannte Late Onset diskutiert, also entsteht es erst später. Das ist wenig wahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist eben, dass es eher spät erkannt wird und deshalb die Menschen erst mit 30, 40 Schwierigkeiten feststellen oder größere Schwierigkeiten feststellen. Also man weiß, dass man sagt eben, ADHS wächst sich nicht aus. Fast 70% derjenigen, die als Kind eine Diagnose erhalten, haben auch eine ins Erwachsenenalter überdauernde ADHS.
Du sagst, es war immer schon da. Was weiß man denn heute über die Ursachen von ADHS?
Also man weiß, dass ein großer Teil, also die Veranlagung, vererbt ist. Also eben nicht das ADHS, sondern die Anlage dazu. Und dass mit vielen anderen Faktoren zusammen es dann zur sichtbaren Symptomatik kommt. Also man spricht ja oft in der Psychiatrie vom biopsychosozialen Krankheitsmodell. Man weiß, dass bei ADHS-Betroffenen bestimmte Hirnregionen anders aktiviert sind als bei Nicht-ADHS-Betroffenen. Man weiß, dass Botenstoffe, die sogenannten Neurotransmitter, auffallend sind, weniger zum Teil. Also das ist das Serotonin, das Dopamin, das Noradrenalin, was alles verantwortlich ist, dass Informationen so oder anders verarbeitet werden. Was dann dazu kommt, sind viele Umweltfaktoren oder Faktoren im Verlauf der Entwicklung. Wichtig sind zum Beispiel, das fragen wir auch bei der Abklärung, gibt es Schwangerschafts-Geburtskomplikationen bei den Betroffenen? Ist aber so, dass lange nicht bei allen solches vorzufinden ist. Gibt es Substanzkonsum der Mütter als Risikofaktor in der Schwangerschaft? Häufiger findet man auch Frühgeburtlichkeit, niedriges Geburtsgewicht. Aber all das heißt nicht, dass daraus unbedingt ein ADHS entsteht. Umweltfaktoren sind dann auch irgendwelche Umweltgifte. Es gibt auch Studien, die sagen, ADHS ist häufiger in Großstädten. Vielleicht fällt man dort einfach auf, weil man weniger Raum hat, in die Natur zu gehen. Weitere Umweltfaktoren sind sicher die Strukturen, in denen man aufwächst. Ich würde sagen, ein liebevolle, aber strukturiertes Umfeld ist förderlicher, damit ADHS sich nicht entwickeln kann in dem vollen Symptomatikbereich, als wenn wenig konstante Beziehungen da sind, wenn wenig Struktur da ist, die Menschen sich selbst überlassen sind. Das sind einige von den Umweltfaktoren, die sicher auch dazu beitragen, dass ein ADHS entsteht oder sich zeigt.
Demnach hast du schon angesprochen, also können auch Eltern ADHS verursachen?
Nein. Das ist so, ja, Eltern werden oft verantwortlich gemacht für die Störungen ihrer Kinder. Nein, sie können sicher etwas tun, damit eben nicht ein Vollbild von ADHS entsteht. Sie können auch wenig förderlich sein, wenn viele Konflikte herrschen in der Familie, eben in Konstanz. Aber verursachen können Eltern ein ADHS nicht. Das ist mir ganz wichtig.
Du sagst dazu ganz klar nein. Wie sieht es aus? Ist ADHS denn vererbbar?
ADHS ist vererbbar. Und zwar sehr stark vererbbar. Also ich glaube 10-30%, das kommt immer auf die Studien drauf an, Wahrscheinlichkeit besteht, dass ADHS sichtbar wird und auch bei Angehörigen vorhanden ist. Man findet fast in jeder Familie, in der näheren und weiteren Verwandtschaft ADHS-Symptome, mehr oder weniger ausgeprägt.
Du hast in einem Vorgespräch das sogenannte Filtermodell auch erwähnt. Was hat es damit genau auf sich?
Beim sogenannten Nicht-ADHS-Menschen oder bei uns allen ist es so, dass also täglich Millionen von Reizen auf uns eintreffen in bestimmten Situationen. Die evozieren wieder ganz viele eigene Gedanken und im Normalfall sind wir in der Lage, all diese Reize zu filtern, zu bündeln, ein Konzept daraus zu machen und dann auf etwas, das auf uns eintrifft, zu reagieren. Wir reagieren meistens auf wichtige Dinge, die aktuell oder sonst wichtig sind und den Rest legen wir ab, wird nicht bewusst. Es gibt dieses bekannte Cocktail-Party-Phänomen, das heißt, man ist irgendwie mit dem Glas am Bartisch und diskutiert und hört hintendran viele Stimmen, ein Gemurmel und irgendwann fällt der eigene Name und dann ist man sofort an einem anderen Ort mit der Aufmerksamkeit, nämlich, oh, wer hat mich da genannt? Das heißt, wir reagieren auf für uns Relevantes, den Rest können wir ausfiltern. Man geht davon aus, dass ADHS-Betroffene viel weniger automatisch filtern können. Also sie haben eine breite, offene, eigentlich fast zu breite Aufmerksamkeit. Es treffen ganz viele Reize auf sie ein, das evoziert wieder ganz viele Gedanken. Und sie haben Mühe, zu priorisieren, das Ganze zu bündeln, auf Wichtiges und weniger Wichtiges zu reagieren. Deshalb kommen sie auch oft vom Hundertsten ins Tausendste oder fühlen sich gedanklich richtig overload.
Wenn Menschen an ADHS denken, haben sie häufig das Bild eines zappeligen Kindes vor Augen. Dabei berichten viele Betroffene von ganz anderen Herausforderungen. Kannst du denn mal beschreiben, was so typische Symptome von ADHS sind?
Eben, es gibt diese Kernsymptome, die habe ich am Anfang schon genannt. Es gibt die Unaufmerksamkeit und die Hyperaktivität und Impulsivität. Dazu kommen insbesondere auch im Erwachsenenalter, da fächert sich die Symptomatik oft ein wenig auf. Diese Affektlabilität, also Stimmungsschwankungen, rasche Stimmungswechsel, sehr große Reizsensibilität und rasche Erregbarkeit. Das ist das, was die Betroffenen berichten. Ich habe eine kurze Zündschnur. Also Explosivität, was sich dann oft auch in Beziehungen nicht unbedingt förderlich auswirkt. Sie sind öfters desorganisiert, also haben Schwierigkeiten mit Planung, mit Agenda führen, mit Zeitgefühl. Generell, man findet auch ein großes Gerechtigkeitsempfinden oft bei ADHS-Betroffenen. Die Unaufmerksamkeit, die zeigt sich meistens darin, dass man Reize wenig ausblenden kann, eben nicht ausfiltern kann, dass man abgelenkt wird durch äußere Reize. Das heißt, wenn irgendwas rundherum geht, ist man sofort auch noch an diesem Ort, verliert dann den roten Faden. Sie zeigt sich darin, dass man, das ist auch ein motivationaler, also so ein Aspekt vom Wollen, dass man bei langweiligen Routinearbeiten, monotonen Arbeiten oft abschweift. Mühe hat, dabei zu bleiben. Es zeigt sich in Vergesslichkeit. Man verlegt Dinge, geht durchs Haus, legt irgendwas wo ab, muss dann suchen. Man wäre am Morgen zwar pünktlich, aber dann muss man noch den Schlüssel suchen, die Brille suchen und kommt dann trotzdem zu spät. Das wäre so der unaufmerksame Teil oder Aspekte davon. Hyperaktivität äußert sich vielfach im Nicht-Stillsitzen-Können. Das sind so diejenigen, die beim Abendessen häufig aufstehen, weil noch das zu holen ist, aber nicht, weil das Ganze unbedingt vergessen ging, sondern weil sie es oft nicht aushalten, still zu sitzen. Es muss sich aber nicht im äußeren Verhalten zeigen. Gerade im Erwachsenenalter geht die Hyperaktivität öfters etwas zurück, sondern wird dann als innere Unruhe, innere Spannung erlebt. Das Gefühl, nicht entspannen zu können, ständig auf dem Sprung zu sein. Was man auch antrifft, ist, dass Menschen die Tendenz haben, über ihre Grenzen zu gehen, zum Beispiel im Sport. Sportverletzungen vernachlässigen, weiter Sport treiben, weil sie das einfach brauchen, um die gefühlte innere Energie loszuwerden. Die Impulsivität, die trifft man eben oft in der kurzen Zündschnur an, aber andererseits auch, das sind Menschen, die gerne sprechen, die gerne laut sprechen, die öfters nicht warten können, bis eine Frage zu Ende gestellt wird, sondern reinplatzen, weil sie schon wissen, was als nächstes kommt. Die zeigt sich auch, dass Menschen nicht warten können, ungeduldig sind. Ein typisches Beispiel, dass ich manchmal Eltern erfrage, ob sie in der Lage sind zu warten, bis ihr Kind mühevoll die Knöpfe geschlossen hat oder die Schuhe gebunden hat, ohne reinzuplatzen und sagt, ich mach's schnell. Das wäre so das eher Impulsive, das sich findet.
Viele Betroffene sagen auch, sie hätten nicht zu wenig Aufmerksamkeit, sondern Schwierigkeiten, ihre Aufmerksamkeit zu steuern. Kannst du das bestätigen?
Ja, bestimmt. Das ist eben so, dass mit der Aufmerksamkeit an vielen Orten zu sein und sich nicht zum Beispiel darauf zu konzentrieren, was der Vortragende da vorne erzählt. Auf der anderen Seite gibt es eben auch diesen Hyperfokus, den ADHS-Betroffene öfters beschreiben. Eine typische Antwort auf die Frage, haben Sie Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit bei der Sache zu halten, ist, ja, es kommt darauf an, was. Wenn es mich interessiert, habe ich keine Probleme. Das heißt, es ist durchaus möglich, seine Aufmerksamkeit, wenn etwas interessant ist, einem emotional gefangen hält, wahrscheinlich auch die Möglichkeit macht, dass man erregter ist, auch psychophysiologisch erregter ist, dass diese Menschen dann durchaus die Möglichkeit haben, total in etwas zu versinken, die Zeit zu vergessen und auch sehr produktiv zu sein. Das macht es ja dann so schwierig fürs Außen, dass man sagt, ja, aber du kannst stundenlang irgendwie deine Figuren bemalen und auf der anderen Seite kannst du deine Hausaufgaben nicht machen. Was soll denn das? Du kannst das ja.
Wenn wir über Symptome sprechen, wird schnell klar, weshalb die Diagnose nicht immer einfach ist. Viele der Dinge, die wir bisher beschrieben haben, Vergesslichkeit, Konzentrationsprobleme, innere Unruhe oder Aufschiebeverhalten, kennen die meisten Menschen zumindest gelegentlich auch von sich selbst. Genau das macht die Einordnung vermutlich so schwierig, denn wo liegt die Grenze zwischen alltäglichen Schwierigkeiten und einer behandlungsbedürftigen Störung? Also woran erkennt man, dass dann da mehr dahinter stecken könnte?
Also ist richtig, es sind alles Phänomene, die wir alle kennen und ADHS ist der, kann, muss man sich auf eine Dimension denken. Irgendwann wird es eben relevant und es wird dann relevant, wenn es mehr ist, häufiger auftritt als bei anderen, das ist ein Punkt. Also wenn es in verschiedenen Lebensbereichen auftritt, also es reicht nicht, wenn man sagt, ich kann mich in der Schule nicht konzentrieren, dann ist das noch lange kein ADHS. Also es muss in verschiedenen Lebensbereichen vorhanden sein. Es muss überdauernd sein über eine längere Zeit. Im Erwachsenenalter sagt man, es muss eben auch schon in der Kindheit müssen Aspekte davon vorhanden sein. Und ein wichtiger Punkt, es muss Leidensdruck vereinbaren. Also zu sagen, ja, ich finde das eigentlich noch cool, reicht für eine Diagnose nicht, sondern die Menschen leiden darunter.
Kannst du dieses Leiden noch mal mehr beschreiben? Also was sind denn so typische Leiden? Worunter leidet man denn genau?
Ich habe gerade einen Ausspruch eines Exploranten, einer Person, die ich gestern gesehen habe, die hat gesagt, man hat mir immer gesagt, du kannst ja, aber du willst nicht. Ich wollte immer, aber habe nicht gekonnt. Das mal so. Also ich denke, das Leiden ist eben, dass diese Menschen im Studium, in der Ausbildung sehr, sehr viel Zeit darauf verwenden müssen, bis sie etwas einspeichern, bis sie etwas erledigen können. Ein typisches Beispiel ist, sie schreiben Zusammenfassungen von Zusammenfassungen von Zusammenfassungen. Das kostet viel Zeit, um etwas zu lernen, weil sie sich sonst nicht anders fokussieren können, sondern schreiben müssen, damit es besser reingeht, weil sie sonst immer abschweifen. Ein Beispiel aus dem Haushalt, was oft auch zu Beziehungsproblemen führen kann, ist oder eben zu Verspätungen. Habe ich schon gesagt, also man fängt an, man räumt die Abwaschmaschine aus, es kommt einem in den Sinn, man muss noch die Wäsche irgendwie in die Waschmaschine legen, dann kommt einem in den Sinn, oh je, ich habe noch was oben vergessen und rennt dann durchs Haus und rennt dann zur Bushaltestelle, weil man schon wieder zu spät ist. Das ist Leiden. Vielfach erleben Kinder, dass sie eben es versuchen, nicht können, trotz aller Bemühungen schlechte Noten nach Hause bringen. Dann schlussfolgern, ich bin einfach zu dumm. Auch manchmal durch die Antworten des Umfelds. Eben, du kannst es ja, oder gib dir mehr Mühe, oder du bist einfach faul. Es gibt viele, die kommen und sagen, ja, wahrscheinlich bin ich einfach faul. Und das trägt dann nicht dazu bei, dass man ein gutes Selbstwertgefühl entwickelt.
Wenn dieser Leidensdruck zu groß wird, ist das der Moment, wo man sich professionelle Unterstützung holen sollte?
Mit Bestimmtheit, ja. Oft zeigt sich aber der Leidensdruck nicht so als typische Folge, wie ich es jetzt beschrieben habe von ADHS, sondern diese Phänomene zeigen sich erst, wenn man dann über das ADHS in der Abklärung spricht. Das heißt, die Menschen kommen wegen anderen Schwierigkeiten Hilfe suchen. Also man weiß, dass, glaube ich, auch um die 70% der Menschen mit ADHS mindestens eine Zusatzdiagnose erhalten oder mit sich bringen.
Du hast es gerade schon angesprochen, es gibt Begleiterkrankungen von ADHS. Viele Betroffene erleben eben noch diese weiteren psychischen Belastungen neben ADHS. Oft sind es sogar diese zusätzlichen Beschwerden, die sie dann überhaupt dazu bewegen, eben sich professionelle Hilfe zu suchen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, in 70% der Fällen ist das so. Welche Begleiterkrankungen sind das denn, die da besonders häufig nebenher noch auftreten können?
Also mal grundsätzlich sagt man, dass was früher quasi nie zusammen hat auftreten dürfen, damit man es hat diagnostizieren können, war die Autismus-Spektrum-Störung. Das ist eigentlich so die häufigste Begleiterkrankung. Die Menschen kommen oft auch nicht wegen einer Autismus-Spektrum-Störung, sondern sie kommen mit depressiven Symptomen. sind erschöpft, haben Konflikte am Arbeitsplatz. Depressionen sind sehr häufig. Am Ende einer langen Leidensgeschichte ist man erschöpft, gar nicht mehr. Zum Teil kommen die Menschen mit Substanzabhängigkeiten oder Missbrauch. Es gibt auch Angststörungen, die sich entwickeln können. Oft sind das Folgen dieser ADHS-Symptomatik. Also wenn man zum Beispiel am Arbeitsplatz Mühe hat, Konflikte zu Hause, kommt man irgendwann mal zum Schluss, ich muss mehr Gas geben am Arbeitsplatz, ich muss mich beruhigen zu Hause, das gelingt einem nicht. Je nachdem findet man ja, es muss wohl an mir liegen, ich bin an allem schuld, und das sind dann schon typische depressive Gedanken, die sich da entwickeln. Oder man versucht eben, sich abends irgendwie zu entspannen mit Alkohol oder runterzukochen mit Cannabis, das ist vor allem bei jungen Menschen häufig.
Das heißt, wenn wir über die Ursache und die Wirkung sprechen, dann entstehen Depressionen, Ängste, Suchterkrankungen grundsätzlich erst durch ADHS. Es ist nicht davor schon da in der Regel, sondern es ist meistens, dass ADHS dann zuerst da ist. Oder würdest du es anders beschreiben?
Ich würde es anders beschreiben. Also wir sagen in der Abklärungssprechstunde, man kann auch Läuse und Flöhe haben. Das heißt, man kann eine Depression haben und ein ADHS. Es muss nicht immer sein, dass ein ADHS zu einer Depression führt. Es kann auch nebenher laufen. Man findet bei Menschen mit Depressionen häufig auch ein ADHS, muss aber nicht heißen, dass das ADHS immer Grund für die Depression ist. So würde ich das nicht sagen.
Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, wie komplex ADHS sein kann und wie unterschiedlich auch die Lebenswege von Betroffenen verlaufen. Um das jetzt nochmal etwas greifbarer zu machen, möchte ich mit dir gemeinsam auf ein anonymisiertes Fallbeispiel schauen. Paul ist 30 Jahre alt und das dritte von 4 Kindern. Bereits als Kind war er lebhaft, unruhig und schnell reizbar. Seine Mutter erinnert sich, dass er viel schrie und Mühe hatte, einzuschlafen. Zu Hause war er teilweise rebellisch, in der Schule versuchte er hingegen, weniger negativ aufzufallen. In der Schule war Paul beliebt und hatte viele Freunde. Gleichzeitig kam es gelegentlich zu Raufereien und er störte teilweise den Unterricht. Hausaufgaben erledigt er meistens in letzter Minute und nicht immer vollständig. Seine Mutter unterstützte ihn stark dabei, nichts zu vergessen und pünktlich zu sein. Beim Lernen half ihm sein älterer Bruder und sein Vater. Sport war für Paul schon damals wichtig, insbesondere Fußball. Im Gymnasium lernte Paul häufig nachts, weil er sich dann besser konzentrieren konnte. Dadurch schlief er teilweise zu wenig. Größere Schwierigkeiten zeigten sich bei der Maturaarbeit. Er begann zu spät und erhielt eine entsprechend schlechte Note. Nach der Matura leistete Paul Zivildienst in einer Küche und später in einem Spital. Die abwechslungsreiche Arbeit und das aktive Umfeld gefielen ihm. Danach begann er ein Studium, zog in eine WG und arbeitete nebenbei als Verkäufer sowie gelegentlich im Restaurant seines Onkels. Mit der Zeit wurde das Aufschieben von Aufgaben jedoch zunehmend zum Problem. Gleichzeitig kam Sport und Alltag zunehmend zu kurz. Abends konnte Paul schlecht abschalten und blieb häufig am Handy hängen. Nachdem er mehrere Prüfungen nicht bestanden hatte, geriet er immer stärker unter Druck. Als zusätzlich sein WG-Kollege auszog, verschlechterte sich die Situation weiter. Paul kochte kaum noch, der Haushalt blieb liegen und schließlich zog er zurück zu seinen Eltern. Nachdem er weitere Prüfungen nicht verstanden hatte, durfte er sein Studium nicht fortsetzen. Er fiel in ein psychisches Tief und begann vermehrt Alkohol zu trinken. Gelegentlich konsumiert er Cannabis, um herunterzukommen, und trinkt häufig Kaffee und Energydrinks. Seine Freunde bemerkten, dass Paul zunehmend Schwierigkeiten hatte, seinen Alltag zu bewältigen, und drängten ihn, sich Unterstützung zu suchen. Einige Kollegen äußerten schließlich den Verdacht, dass hinter seinen langjährigen Schwierigkeiten eine ADHS stecken könnte. Paul entscheidet sich deshalb mit 30 Jahren für eine professionelle Abklärung. Wie läuft die Abklärung bei Paul denn ab?
Zu sagen ist, dass Paul einen zweiten Anlauf brauchte. Paul kam nach dem ersten Gespräch, erschien er nicht mehr zum zweiten und verschwand. Meldete sich dann ein Jahr später und sagte, es würde ihm wesentlich besser gehen als anfänglich. Und er hätte gemerkt, dass die Depression zwar weg wäre, aber dass er trotzdem noch anders sei und Mühe habe. Und dann hat die Abklärung wirklich zu Ende geführt werden können. Wir haben zuerst ein erstes Kennenlerngespräch durchgeführt, anamnestisches Gespräch, sagt man auch. ein Interview, das ganz viele Bereiche umfasst. Wie lebt Paul? Wo lebt er? Mit wem zusammen? Eine vielleicht bisschen spezifische Frage für das ADHS ist eben so, hat er Mühe mit Rechnung bezahlen, hat er Schulden? Das fragt man sonst nicht unbedingt im ersten Gespräch. Wie steht es mit Beziehungen? Dann natürlich die Entwicklungsgeschichte. Also wie war er früher, wie war er als Kind? Da haben wir dann auch seine Mutter befragt. Paul hat auch verschiedene Fragebogen ausgefüllt. In diesem ersten anamnestischen Gespräch fragen wir auch ganz detailliert den Substanzkonsum, weil das eben häufig ist, Drogen, gerade bei jungen Menschen. Wir haben schulische Auffälligkeiten gefragt, also wie hat er Hausaufgaben gemacht, wie hat er gelernt, eben nachts. Gab es Schwierigkeiten, Regeln zu befolgen? Hat er Militär gemacht? Wie war es dort? Gibt es psychiatrische Auffälligkeiten früher? Das wäre so das erste Gespräch. Wir geben dann viele Fragebögen ab, sind froh nach Möglichkeit über Schulberichte, Zeugnisse und so weiter, die wir erbeten schon anlässlich des ersten Gesprächs. Es kommt dann ein spezifisches diagnostisches Interview, das wir machen mit den Menschen. Vielleicht brauchen wir auch noch eine zusätzliche Abklärung. Das war bei Paul nicht der Fall. Also wenn zum Beispiel fraglich ist, ob jemand Lernstörungen hat, isoliert oder Intelligenzprobleme, oder dann kann man das schwerlich von einem ADHS unterscheiden. Bei Paul war das nicht der Fall. Das ist eben auch so, dass Leute mit guter kognitiver Funktion, die selbst eine Matura machen, lange durchkommen, kompensieren können. Und dann, wie bei Paul, wird es plötzlich schwierig, stehen sie an. Das wird alles in Interviews befragt, haben wir befragt. Es kam dann raus, dass alle diese speziellen Dinge, wie eben das die Unruhe als Kind, die Schwierigkeiten in der Schule, das gerade so Durchkommen im Gymnasium und dann die Strukturlosigkeit mit dem Älterwerden, wo Mama eben nicht immer geguckt hat, hat er alles. Wie sieht der Haushalt aus, wo der Kollege ausgezogen ist, der ihm eine Struktur gegeben hat, der irgendwie gesagt hat, ich bin müde, ich gehe schlafen. Dann ist Paul auch schlafen gegangen, weil dann war ja Ende Feuer. Und das hat ihm Struktur gegeben. Und als das weggefallen ist, ist quasi immer mehr die ADHS-Symptomatik zutage getreten. Das zeigt sich durch Befragung, durch Interview. Und dann gibt es ein Rückmeldegespräch und eine Behandlungsempfehlung.
Das heißt, von wie vielen Terminen sprechen wir bei einer Abklärung?
Es sind mindestens 3. Manchmal, das liegt auch in der Natur der Sache, kommen wir auch mit dem ersten Interview nicht beim ersten Gespräch, das 90 Minuten dauern soll, durch, weil halt oft ein Hang besteht, zu stark ins Detail zu gehen, sich zu verlieren, irgendwo weit weg, dann muss man wieder auf den Punkt kommen. Manchmal lassen auch wir uns ablenken und gehen mit.
Du hast vorhin gesagt, dass die Mutter von Paul auch einbezogen wurde, das nach vorheriger Rücksprache wahrscheinlich. Und wie ist das? War sie bei einem Gespräch dann vorbei oder habt ihr separat mit ihr gesprochen?
Bei Paul war sie beim zweiten Gespräch sogar mit dabei. Das ist immer sehr glücklich, wenn das möglich ist, weil das zweite diagnostische Interview besteht immer aus der Befragung der Symptomatik aktuell, beziehungsweise die letzten 6 Monate und wie war es früher als Kind. Viele erinnern sich nicht unbedingt, wie es als Kind war, und da sind wir froh auf Antworten von Angehörigen, von Menschen, die eben Paul gekannt haben, als er noch klein war. Wenn das nicht möglich ist, befragen wir auch teils per Telefon, auch schriftlich. Wichtig ist einfach, dass wir möglichst Informationen aus der Kindheit auch haben.
Die Fragebögen und Tests, die du angesprochen hast, werden die im Vorfeld einem zugestellt und bringt man die schon mit zum Gespräch? Oder ist das so wie eine erste Info dann auch für euch, dass ihr die im Vorfeld schon durchschauen könnt? Oder passiert das im Laufe des Gesprächs, dass man die dann mitnimmt und zum nächsten mitbringt? Kannst du da noch was dazu sagen?
Wir geben sie nach dem ersten Gespräch ab, weil man da auch ein bisschen Instruktionen geben muss. Also das sind viele Fragebogen und am besten schreibt man obendrauf, welcher Fragebogen für wen ist, weil das auch in der Natur der Sache liegt, dass man am Schluss dann ein Durcheinander hat und nicht mehr weiß, welcher Fragebogen jetzt für die Mutter ist und welcher für einen selbst ist, dass wir Instruktionen geben können. Und ja, Fragebogen ausfüllen ist nicht immer einfach, das wissen wir alle. Weil man kann jede Frage damit beantworten, ja, es kommt drauf an. Und deshalb muss man ein bisschen Distanz nehmen und sagen, ja.
Viele Menschen wissen zwar, dass sie Hilfe benötigen, sind aber unsicher, wohin sie sich wenden können oder was sie bei einer psychiatrischen Abklärung erwartet. Wir haben es jetzt gerade schon kurz besprochen. An wen können sich denn Betroffene oder Angehörige wenden, wenn sie einen Verdacht auf ADHS haben? Weil in dem Fall war es ja auch nicht so, dass Paul den Verdacht geäußert hat, sondern seine Kollegen. Sie sind ja auf Paul dann zugegangen. Es kann ja aber auch sein, dass sie vielleicht direkt auf eine Fachperson zugehen möchten in dem Fall.
Also zu sagen ist, dass viele sich irgendwie beim Hausarzt melden und dann überwiesen werden oder von Therapeuten überwiesen werden. Bei uns läuft die Anmeldung über die sogenannte zentrale Aufnahme. Da kann man sich melden, sagen, man möchte die Abklärung. Dann kommt man auf eine lange, lange Warteliste, die alle Institutionen leider haben. Wir geben eine Anmeldungsbestätigung und melden uns dann bei den Betroffenen mit einer Einladung zu einem Termin. Wir haben mittlerweile ein Factsheet entwickelt, wo schon drin steht, was die Menschen erwartet, wie viele Termine, was da gemacht wird, dass sie irgendwie wissen, was auf sie zukommt. Ja.
Nach der Abklärung, wie geht es denn dann weiter? In der PBL wird ja keine Behandlung angeboten. Du hast aber auch im Vorgespräch erwähnt, es gibt eine psychoedukative Gruppe. Kannst du da ein bisschen genaueres drüber erzählen, was man darunter versteht?
Also wir haben zwei Zyklen pro Jahr einer psychoedukativen Gruppe. Das sind mittlerweile 8 Termine. Früher waren es 10 Termine, wo wir eine Gruppe auf vielleicht 8 Menschen mit gestellter Diagnose zusammen haben. Wir geben Informationen über ADHS, was ist es nochmal, Symptomatik. Ganz wichtig ist aber auch der Austausch zwischen den Betroffenen. Es entsteht oft eine Stimmung von, ach, das hast du auch, mein Gott, ich kenne ja das auch, das tut auch gut, andere kennenzulernen, aber auch zu sehen, bei anderen ist das ganz anders. Es geht dann auch darum, dass man Tipps, Tricks, Strategien zusammen ansieht, wie könnte man mit der kurzen Zündschnur umgehen, wie könnte man mit vielen Aufgaben aufs Mal umgehen. Und das ist immer ganz spannend, manchmal auch rührend, wie viele Tipps auch aus der Gruppe selbst kommen, also wie viel die Menschen schon ausprobiert haben und sich dann gegenseitig unterstützen. Wir bieten keine Behandlung an, weil, also in einzelnen Fällen ja, wenn Kapazität da ist, aber weil wir die Kapazität einfach nicht haben. Was wir machen ist, wir geben Empfehlungen ab von Therapeuten, wo wir wissen, dass sie sich mit der Symptomatik auskennen. Die sind auch oft halt überfüllt. Es gibt auch ADHS-Coachings. Es gibt tatsächlich auch Menschen, denen reicht ein Coaching, das heißt ein Umgang, Strategien erlernen. Es gibt ausgebildete ADHS-Coaches. Da geben wir auch Adressen von ADHS-Vereinigungen ab. Ja. Medikation empfehlen wir eigentlich meistens mit einer psychotherapeutischen Behandlung und nicht einfach so.
Du hast es gerade schon angesprochen, Behandlung und Medikation. Wenn über ADHS gesprochen wird, dann denken viele Menschen wahrscheinlich zuerst an ein Medikament, und zwar Ritalin. Kaum ein Begriff ist so eng mit ADHS verbunden wie dieser. Gleichzeitig hat sich die Behandlung in den letzten Jahren aber weiterentwickelt und umfasst heute eben deutlich mehr als nur Medikamente. Vielleicht kannst du uns deshalb kurz erklären, was man unter einer sogenannten multimodalen Behandlung versteht.
Genau, eben Medikamente sind eine Möglichkeit, bei weitem nicht die einzige und denke ich, mit Vorsicht einzusetzen und dann indiziert, wenn jemand ausgeprägte Beschwerden hat und dann nur zusammen mit einer psychotherapeutischen Behandlung, das ist unsere Empfehlung. Multimodal heißt einfach, es kann Medikation sein, es kann Beratung, Psychotherapie sein, weil ja viele eben nicht wegen dem ADHS kommen, sondern ganz noch anderen Beschwerden. Es können auch Unterstützungsangebote sein, wie Lerngruppen. Wir haben unsere psychoedukative Gruppen. Das heißt, eine Behandlung stellt man auf verschiedene Säulen und muss im Einzelfall prüfen, welche Säule ist jetzt das Beste.
Wir haben es im Laufe der Folge bereits mehrfach angesprochen. Kaum ein psychisches Thema ist derzeit so präsent wie ADHS. Wie wichtig eine sorgfältige ADHS-Abklärung ist, zeigt sich auch aktuell in einer Diskussion in den Medien. Wie schätzt du das ein? Wie aufwendig und komplex ist eine seriöse ADHS-Abklärung?
Also sie ist mit Sicherheit komplex und aufwendig. Es ist eine klinische Diagnose, die man nicht einfach mit Fragebogen erheben kann. Und wenn man von einer klinischen Diagnose spricht, braucht es Know-how, Erfahrung im Fachbereich ADHS. Und die Erfahrung, die kann man sich mit der Zeit aneignen. Die erhält man ja nicht einfach aus Büchern. Das ist ganz wichtig. Komplex ist sie deshalb, weil einerseits brauchen wir ganz viele Informationen, also eben Informationen über die Kindheit, sonst können wir schlichtweg nicht eine ADHS im Erwachsenenalter diagnostizieren, weil wir sprechen von einer Persistenz, von einem Überdauen von ADHS. Das heißt, wir gehen davon aus, dass in der Kindheit schon was vorhanden ist. Das müssen wir, wie gesagt, fremd anamnestisch, sagt man, also bei Angehörigen und so, in Schulberichten erfragen. Wir brauchen viele verschiedene Quellen. Wir müssen verschiedene Dimensionen angucken, das Verhalten, die Gefühlswelt, das Denken. Das schon mal ist sehr aufwendig. Manchmal ist es fast eine detektivische Arbeit, zu Informationen zu kommen. Wichtig ist eben auch bestimmen zu können, wie eingeschränkt sind die verschiedenen Lebensbereiche, weil das ist ein Diagnosekriterium. Also es müssen mehrere Bereiche betroffen sein. Wichtig ist eben auch der Ausschluss von anderen Erkrankungen oder Störungen, weil Unaufmerksamkeit ist zwar ADHS-typisch, aber geschieht bei weitem nicht nur bei ADHS. Eben Depressionen gehen mit Konzentrationsstörungen einher. Eine kurze Zündschnur haben auch Menschen, zum Beispiel mit einer eher sozialen Störung. Emotionale Wechsel haben auch Menschen mit Borderline-Störungen. Und da gilt es natürlich, diese Diagnosen auch auszuschließen. Also wichtig ist, wenn wir eine Diagnose stellen, müssen wir sagen, das Ganze oder die ganzen Symptome sind nicht anderweitig erklärbar als durch das ADHS. Und das ist oft sehr, sehr schwierig. Das gebe ich zu. Also wir treffen uns einmal wöchentlich in unserem Diagnostikboard und diskutieren manchmal heftig darüber, was spricht jetzt für ADHS, was spricht eher für die auch früher diagnostizierte Borderline-Störung oder für die Angststörung. Und das ist manchmal sehr, sehr schwierig auseinanderzuhalten, insbesondere wenn Menschen noch Substanz konsumiert haben oder großer Medienkonsum besteht, weil das auch die Konzentration einschränkt. Deshalb ist es ein aufwendiger Prozess. Und ich denke, das sind wir den Menschen schuldig, weil die Diagnose zu erhalten ist nicht ohne. Also viele sind zwar entlastet, wenn sie eine Diagnose bekommen, weil sie sagen, endlich weiß ich, wieso ich so bin, wie ich bin. Aber es hat auch Konsequenzen. Man hat dann eine Diagnose. Bis hin, es kann auch versicherungstechnische Konsequenzen haben. Das muss man sich bewusst sein. Also Diagnosen dürfen auch nicht nur für ADHS, sondern Diagnosen dürfen nie leichtfertig gestellt werden.
Wir haben heute über die unterschiedlichsten Facetten von ADHS gesprochen, von den Ursachen über die Diagnose bis hin zur Behandlung und dem Alltag von Betroffenen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir noch lange weiterreden könnten. Um einen Abschluss zu finden, was möchtest du Menschen mit auf den Weg geben, die sich in vielen der beschriebenen Symptome wiedererkannt haben?
Ich denke, wichtig ist zu schauen, wie ist es bei mir, wie ist es bei anderen eben, wie schon gesagt, habe ich das schon lange, gehört das fast zu mir? Auch zu fragen, wo leide ich darunter? Und das Wichtigste ist zu wissen, wenn ich mich abklären lasse, es kann entlastend sein, es kann vieles erklären, aber mit der Diagnose ist noch nichts verändert. Vielleicht ist man entlasteter, ja.
Danke, Daniela, für das Gespräch.
Gerne.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert diesen Podcast, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Wir freuen uns auch über eure Bewertungen und Feedback. Für mehr Informationen rund um Themen und Angebote schaut auf der Webseite der PBL vorbei oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Hier werden auch noch Fotos und Videos hochgeladen und weitere Hintergrundinfos mit euch geteilt. Die Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Danke und bis zum nächsten Mal.